Wir freuen uns sehr, wieder in Senden zu sein. Unser Herz ist irgendwie verbunden, ganz besonders mit Senden und mit vielen unter euch. Und ich darf gar nicht dran denken, dass mal die Zeit kommt, wo wir einfach nicht mehr können. Aber so lange machen wir es und kommen wir. Und wer weiß, wie lang. Eigentlich war gedacht, dass der Hermann heute predigt, aber er hat es dann einfach mir überlassen. Er hat gesagt, du willst doch immer predigen, in Senden hauptsächlich. Ja. Und so ist es gekommen. Es war ein bisschen stressig für mich, aber doch, ich habe es gern gemacht. Und ich habe wirklich noch ein Wort auf dem Herzen, was ich euch gerne mitteilen möchte. Was ist eigentlich unser ausschlaggebendstes Körperteil? Was ist wichtig? Ja, das Ausschlaggebendste, sagen wir mal. Jetzt müsst ihr raten. Satz. Also ein paar Antworten muss ich doch bekommen. Das Herz. Das ist nicht mein Gedanke heute, Herz. Die Zunge. So sagt die Bibel. Die Zunge ist eigentlich äußerlich nicht sichtbar. Und doch ist die Zunge das ausschlaggebendste Körperteil. Da steht in der Bibel, Sprüche 18, Vers 21, Tod und Leben sind in der Zunge Gewalt. Und eine Illustration von diesem Wort, das ist die Geschichte von den 12 Kundschaftern, die Mose ausgesandt hat. Das waren alles geistliche Leiter, also von jedem Stamm einer, also schon besondere Leute, geistliche Führer. Und sie werden geschickt in das Land, das Israel erobern sollte, einnehmen sollte, um es auszukundschaften. Und sie gingen 40 Tage in dem Land umher und kamen wieder mit einem großen Trauben. Das ist ja schon sprichwörtlich, dass das eine Traube war, die man auf zwei Stangen tragen musste. So ein Riesending. Und das haben sie mitgebracht. Und sie haben festgestellt, das ist ein Land, da gibt es alles. Der Ausdruck dafür heißt, es ist ein Land, wo Milch und Honig fließt. Das spricht man ja fast heute auch noch. Also ein prächtiges, ein sehr gutes Land. Aber das Land hat starke, befestigte Städte. Und da wohnen eine Menge Leute drin. Und da hat sogar Riesen, die Enakskinder. Ja, die Riesen, die waren ja furchtbar. Wir sind uns vorgekommen wie Heuschrecken gegenüber ihnen. Und sie haben so berichtet, dass das Volk, denen sie es berichtet haben, ganz verzagt wurde. Sie schrien auf und sagten, das schaffen wir nie. Wären wir doch in Ägypten geblieben. Stürben wir doch in der Wüste, haben sie gesagt. Und unsere Kinder, was sollen aus unseren Kindern werden? Und sie wollten Mose und Josua und Kaleb steinigen. Kaleb und Josua, sie haben das Volk beschwichtigt und sagten, Gott ist mit uns. Und wenn Gott mit uns ist, dann schaffen wir das. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Und Gott ist unser Helfer, er ist stärker wie alle Riesen. Aber Sie ließen sich nicht beruhigen, das Volk. Sie suchten schon Steine, sie zu töten, Mose und Aaron und Josua und Kaleb. Und da erschien die Herrlichkeit des Herrn. Das war dann wie ein Donnerschlag. Und so, dass sie es alle gesehen haben. Und Gott redete. Und was er geredet hat: Ich habe euer Murren gehört. Und von euch allen, also die Kundschafter plus allen dem Volk, die Männer, die gemurrt haben, wird keiner in das Land kommen. Sie werden alle sterben in der Wüste, wie ihr es gesagt habt. Nur die Kinder vor unterhalb 20 Jahren, die sind bis dorthin erwachsen und die werden das Land einnehmen. Gerade die Kinder, von denen ihr gesagt habt, was wird aus denen, die sind die, die das Land nachher einnehmen können. Und so ist es gekommen. Nach ganz kurzer Zeit kam eine Plage und hat die 10 murrenden, zweifelnden Kundschafter hinweggerafft. Und das ganze Volk Israel musste dann 40 Jahre in der Wüste umhergehen. Und sie sind alle gestorben, bis auf die jungen Leute, die Kinder, die damaligen Kinder. Und ich finde, das ist ein schreckliches Beispiel für unser Reden. Gott hört, was wir reden. Wir glauben es manchmal nicht, aber Gott hört. Zwischen unserem Herz und unserem Mund besteht eine direkte Verbindung. Es gibt ja das Wort, Sprichwort, von was das Herz voll ist, redet der Mund. Und aus unseren Reden, aus ja, unsere Zunge, die gibt zuverlässig Aufschluss über unseren geistlichen Zustand. Der Mensch ist eben so. Sagen wir, er redet, was da drin ist. Das große Problem ist die Zwiespältigkeit in unserer Zunge. Auf der einen Seite loben wir Gott, preisen wir Gott mit unserem Munde, mit unserer Zunge. Auf der anderen Seite reden wir abfällig über Menschen, die doch auch Gottes Geschöpfe sind. Und die Bibel drückt so aus: Aus einer Quelle kommt's, kann doch nicht salziges und süßes Wasser kommen. Entweder es ist eine gute Quelle mit süßem Wasser oder es ist eine salzige, ungenießbare Quelle. Und wir meinen, das geht alles so beides. Jetzt will ich auf einige ganz spezielle Punkte eingehen. Da kann sich in dieser Liste kann sich etwa irgendwo jeder finden. Muss sich leider irgendwo jeder finden. Es ist eben so. Also der erste negative Punkt ist übermäßiges Reden. Da gibt es ein Bibelwort, Sprüche 10, Vers 19. Wo viele Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen in Zaum hält, ist klug. Wo viele Worte sind, da hört man den Toren. Prediger 5, Vers 2. Menschen, die ständig reden, sind ruhelose Menschen. Übermäßiges Reden ist das Merkmal für ein unruhiges Herz. Wir haben eine Enkelin, unsere jüngste Enkelin, wie die noch kleiner war, die hat geblabbert ohne Ende. Und manchmal so drollige Geschichten, so herzerquickende drollige Geschichten. Aber eine erzähle ich schnell noch. Sie ist mit ihrer Mutter Rad gefahren. Und dann sagt ihre Mutter, Theresa, pass auf, sonst kommst du vom Weg ab, sonst fällst du runter vom Rad. Ach, sagt sie. Und ein Stück weiter, schon liegt sie unten. Dann sagt ihre Mutter, oh, Theresa, es ist dir nichts passiert. Das ist aber gut abgegangen. Da hast du einen Schutzengel gehabt. Dann sagt sie, nein, das waren zwei Schutzengel. Und die haben gerade miteinander gesprochen und haben auf mich nicht aufgepasst. Die hat mehr so, also das war so ein drolliges Kind, die hat so drollige Dinge von sich gegeben. Ja. Aber heute ist Theresa ein außergewöhnlicher Mensch und eine ganz ernste Nachfolgerin von Jesus. Und sie redet auch nicht mehr so viel. Jetzt nochmal zu dem übermäßigen Reden. Das sagt man ja hauptsächlich uns Frauen nach, mit dem übermäßigen Reden. Aber wir müssen es uns mal wirklich überlegen. Musst du zu allem deine Meinung sagen, wenn du nicht gefragt bist? Brauchst du doch nicht deine Meinung sagen, was du denkst? Musst du immer das letzte Wort haben? Oder auch bei Ehepaaren, du wirst irgendwas gefragt oder ihr werdet irgendwas gefragt. Wer gibt die Antwort? Hat erst neulich eine Ehefrau vor ihrem Mann zu uns gesagt, und wenn ich was gefragt habe, gibst immer du die Antwort. Der Mann in diesem Fall, aber meistens in unserem Fall, ist halt auch die Ehefrau meistens. Wer gibt die Antwort? Und ich bin jetzt wirklich aufmerksam geworden. Wer gibt die Antwort, wenn wir etwas gefragt werden? Und ich will es lernen und ich habe es auch schon zum Teil gelernt, meinem Mann die Antwort zu überlassen. Wenn wir viel reden, werden wir unweigerlich etwas Falsches sagen. Und wir werden unfähig werden, die Stimme Gottes zu hören. Wenn wir immer reden und immer schon gleich alles wissen. Also, übermäßiges Reden. Jetzt geht's weiter. Der nächste Punkt, unnütze Worte. Da gibt es ein Bibelwort, ich sage euch, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben. Jetzt kannst du sagen, die Menschen, wer ist das? Betrifft uns das auch? Das ist eine Frage, die kann ich eigentlich auch nicht richtig beantworten. Wen das betrifft? Die Menschen. Aber es könnte sein, dass es uns auch trifft. Und da gibt es ein Beispiel von drei Sieben. Durch diese drei Sieben müssen wir unsere Worte geben. Das erste ist, was du sprichst, ist's wahr. Zweite, ist's nötig. Und das dritte, nutzt es jemand etwas? Wir müssen auch gerade stehen für unsere Worte, die du geredet hast, was du Gott irgendwie einmal versprochen hast, gelobt hast, das zu tun. Unsere Tochter, Hannah, die hat zu unserer Oma gesagt, Hannah war wieder schwanger, wie die Oma gestorben ist. Oma, wenn das ein Mädchen wird, dann heißt die Marie, wie du. Und dann ist die Oma gestorben und die Tochter ist auf die Welt gekommen. Und die Tochter hat eben Katrin geheißen nachher und nicht Marie. Und das hat unsere Tochter so geplagt, dass sie der Oma versprochen hat, die heißt Marie und nachher heißt sie Katrin. Und noch Jahre später, ich glaube, die war schon 8 oder 10 Jahre, ist sie aufs Standesamt gegangen und hat gesagt, dieses Kind heißt Katrin Marie. Also die Marie wollte sie noch nachträglich hinzufügen, weil sie es einfach geplagt hat. Und so gibt es viele Dinge, die wir Gott irgendwie versprechen in einer Notlage, ihm zu geben. Ich habe da noch mehr Beispiele, aber lassen wir es bei dem einen. Und dann, wenn es gilt, dann wird es einfach vergessen. Aber Gott, ich habe es selber erlebt, der erinnert dich immer wieder an deine gegebenen Versprechen, irgendwo, in einer Notlage vielleicht einmal, und du hast vergessen, es auszuführen. Aber Gott vergisst es nicht. Ja. Und wir sind auch groß im Übertreiben. Ja, so und so viele Menschen waren da. Da ist niemand sicher davor, für solche Übertreibungen. Oder ja, so viele Zuhörer waren da. Oder so und so viel Geld ist da gespendet worden. Oder wie auch was. Aber die Bibel sagt, nimm es genau. Ein anderes Kapitel ist Klatsch und Tratsch. Du sollst nicht als Verleumder unter deinen Volksgenossen einhergehen. 3. Mose 19, Vers 16. Die Worte des Verleumders sind wie Leckerbissen. Sie schmecken so süß und gehen einem glatt ein. Sprüche 18, Vers 8. Aber nachher liegen sie einem schwer im Magen. Dinge, die man da so weitererzählt, so unbekümmert. Sie vergiften Beziehungen. Warum verbreiten wir so üble Dinge über andere, Nachreden? Da sind wir Handlanger des Teufels. Der Teufel ist nämlich ein Verleumder. Der macht den anderen schlecht. Und das wollen wir ganz bestimmt nicht. Wenn wir Klatsch verbreiten oder annehmen, gerne hören, wie ein anderer versagt hat oder wie ein anderer in einem schlechten Licht erscheint, wenn wir das gerne hören, und weitererzählen, das ist eine sehr üble Sache. Noch ein anderer Punkt, wer Geheimnisse verrät, ist ein Verleumder. Und mit dem, der den Mund nicht halten kann, lass dich nicht ein. Sprüche 20, Vers 19. Gib anvertraute Dinge nicht Preis, was dir ein anderer mal irgendwie anvertraut hat. Gib es nicht preis. Auch nicht, wenn sich dieser andere im Lauf der Zeit von dir abwendet, sich andere Freunde sucht. Wenn du nicht mehr sein nächster Vertrauter bist und nicht mehr sein bester Freund bist, gib die Dinge, die er dir einmal anvertraut hat, nicht preis. Sonst bist du ein Verleumder, sagt die Bibel. Manche wundert sich, warum hört er die Stimme Gottes nicht? Und da heißt Psalm 15, 1 bis 3, wer kann in die Gegenwart Gottes kommen? Wer die Wahrheit redet von Herzen? Wer mit seiner Zunge nicht verleumdet? Wer seinem Nächsten nichts Arges tut und seinen Nachbarn nicht schmäht? Gott nimmt sehr genau, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Und Klatsch und Tratsch. Ja. Ein anderes Kapitel ist Lügen. Sprüche 12, Vers 22. Ein Gräuel für den Herrn sind Lippen, die lügen. Wer sich aber an die Wahrheit hält, hat sein Wohlgefallen. Lügen wir? Wir lügen doch nicht. Wir lügen nicht. Nein, wir sagen nur nicht die Wahrheit. Wir übertreiben. Das liegt uns einfach so. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, so und so viele Zuhörer waren da, so und so viele Bücher schon verkauft, so und so viele Leute haben sich bekehrt, wie wir da gesprochen haben. Und noch ein Punkt, auch Lieder der totalen Hingabe sind eine Lüge. Mir stehen da zwei Lieder ganz besonders vor Augen. Und das eine, den Vers, das könnt ihr auch. Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, nur dir gehört mein Lob. Wenn man das, den Chorus singt bei uns an diesem Vers, da sing ich einfach nicht mit. Weil wir beten jeden Tag das Gebet des Jabez. Und da bete ich jeden Tag ganz bewusst, halt Schmerz und Unglück von uns fern. Das sage ich ganz bewusst jeden Tag. Das ist eingeschlossen ins Gebet des Jabez. Und so dürfen wir auch bitten. Und im Vater unser heißt eigentlich auch, bewahre uns vor dem Übel. Also, und wenn man da so leichtfertig singt, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, also da kann ich einfach nicht mit. Und das andere, das ist ein ganz neuer Chorus bei uns, da heißt es immer, und ich kniee von dir, und ich kniee vor dir und bete dich an. Wer kniet halt noch beim Beten? Wie in unserer frühen Christenzeit haben wir immer kniend gebetet, wir beide. Das war so üblich. Oder in Gebetsstunden ist man miteinander auf die Knie gegangen. Aber das ist heute nicht mehr üblich. Also höchstens noch einzelne, ganz einzelne. Und dann guckt man ein bisschen verächtlich, ach. Aber es ist nicht mehr üblich zu knien beim Beten. Und da singt man das so aus vollem Herzen, als ob das so unsere Praxis wäre. Ein anderer Punkt ist Schmeichelei. Schmeichelei, das heißt nicht, dass man anderen keine Anerkennung geben soll. Und da heißt in Sprüche 26, Vers 28, glatte Lippen, Schmeichelei in Klammer, richten Verderben an. Wir in Asch, wir haben ja ein neues Gemeindehaus. Ein schönes Gemeindehaus, wirklich. Und was noch bei uns alles Schönste ist, sind unsere Gartenanlagen vor dem Haus. Die sind einfach wunderbar. Das gefällt mir auch. Jeden Sonntag laufen wir extra da durch und schauen das an, wenn wir zum Gottesdienst kommen. Und das macht jemand aus unserer Gemeinde, eine Hausfrau, aber die hat doch ein Händchen dafür. Das ist so wunderschön und erfreut uns. Wenn jetzt jemand zu uns auf Besuch kommt oder ein Gastprediger, dann zeigt man ihm das Haus. So ein schönes Haus, so eine schöne Gemeinde, so ein guter Pastor, so eine gute Predigt. Bei uns hat sich auch irgendwie eine Unsitte eingeschlichen, dass man nach der Predigt klatscht. Ich finde, es ist eine Unsitte. Und mancher denkt, wenn sie klatschen, ja, das muss doch gut gewesen sein. Da haben wir eine Story erlebt, dass jemand abhängig gemacht hat, sich als Älteste aufstellen zu lassen, von dem, dass wenn man es verkündigt, dass die Leute klatschen. Und man hat es verkündigt, sie ist jetzt aufgestellt als Älteste und die Leute haben geklatscht und sie ist dann ein Jahr dabei gewesen und nach dem Jahr kam die Bestätigung und sie wurde nicht bestätigt. Das ist das erste Mal, dass das bei uns passiert ist, dass man eine Person, die aufgestellt war als Ältester und ein Jahr probeweise dabei war, dass man die nicht bestätigt hat. Aber wie kann man das von Klatschen abhängig machen? Ja. Warum schmeicheln wir den Menschen? Weil man einen Vorteil sucht. Schmeichelei hat meistens einen Hintergedanken. Man sucht einen Vorteil durch die Bekanntschaft oder Freundschaft mit diesem und mit jener Menschen. Man will im guten Licht erscheinen. Naja, wenn man den Pastor lobt, dann wird man wieder eingeladen zum Predigen. Das ist ganz einfach. So leicht fallen wir da drauf rein. Was soll eigentlich unser wichtigste Bestätigung sein? Nicht das Lob, das du bekommst von irgendwoher, sondern was sagt dein Ehepartner zu dir? Manchmal, wenn wir heimfahren von einer Predigt, Hermann und ich, dann sagt er, wie war's? Dann kann ich mal sagen, Hermann, ich habe den Eindruck, du hast halt Mühe gehabt. Man muss sich vorsichtig ausdrücken. Ich habe den Eindruck, heute hattest du Mühe. Er sagt es mir genauso unverblümt. Ich hatte den Eindruck, du so und so. Aber das ist ein ehrliches Urteil von deinem Ehepartner. Und hör mal da drauf. Nicht, was da irgendjemand oder die Menge sagt zu dir, ist wichtig. Was dein Ehepartner sagt, der kennt dich und der sagt es. Da steht, ein Mann, der seinem Nächsten schmeichelt, breitet ein Fangnetz vor seinen Schritten aus. Sprüche 25, Vers 5. Er verblendet ihm die Augen. Du kannst dir durch Worte die Augen verblenden lassen für die Realität. Aber gut, wenn man die Schmeichelei erkennt und nicht so viel darauf hält. Dann gibt es noch einen Punkt, und der ist auch Mose zum Verhängnis geworden. Hastiges und unbedachtes Reden. Wenn man so schnell redet, so schnell die Antwort bereit hat. Hermann sagt manchmal, es gibt bei den Funker einen Spruch, Denkapparat einschalten und dann erst Sprechwerkzeug benutzen. Aber wir benutzen oft zuerst das Sprechwerkzeug, bevor wir den Denkapparat einschalten. Und die Bibel sagt, siehst du einen, der schnell zu reden ist, da ist für einen Toren mehr Hoffnung als für ihn, sagt die Bibel. Sprüche 29, Vers 20. Und da heißt es in der Bibel, es erging Mose übel wegen den Israeliten, denn sie erbitterten sein Herz, reizten seinen Geist, dass ihm unbedachte Worte entfuhren. Ein gereizter Geist bringt uns dazu, dass unsere Lippen unbedachte Worte reden. Hastige und unbedachte Worte können uns im geistlichen Bereich teuer zu stehen bekommen. Sie kosten uns viel Privilegien. Und verhindern Segnungen. Mose musste diesen Preis bezahlen. Mose, so ein Gottesmann, der so viel erlebt hat mit Gott und so viel mitgemacht hat. Und dann am Schluss noch entfahren ihm diese Worte. Und dieser Ungehorsam war eigentlich in unseren Augen gar nicht so schlimm. Aber Gott hat es ihm sehr angerechnet, so dass er nicht ins verheißene Land hineinkam. Er durfte es noch sehen, aber hineingekommen ist Mose leider nicht. Wo das steht? Hast du gerade? Können wir uns nicht sagen. Also ich an die oben die Stelle, Psalm 106, 32. Denn sie erbitterten sein Herz und reizten seinen Geist, dass ihm unbedachte Worte entfuhren. Psalm 106, Vers 32. Und da gibt es ein Bibelwort. Der Zorn, des Menschen Zorn, tut nicht, was vor Gott recht ist. Wenn du zornig bist, das geht zu schnell, aber Gott nimmt es dir sehr übel, was du da sagst. Und wie oft sagen wir unbedachte Worte. Mach doch, was du willst. Ich mal also ein Wort, was man ganz leicht mal sagt, so ganz, mach doch, was du willst. Das sind unbedachte Worte. Mose hat nur in der Wüste, wie das Volk sehr gemurrt hat, und Gott sagt, sprich zu dem Felsen. Und dann hat Mose seinen Stab genommen und hat zweimal den Fels geschlagen. Das war der ganze Ungehorsam. Das war eigentlich doch gar nicht so schlimm, meinen wir. Aber Gott nimmt's genau. Und ich glaube, das war für Mose sehr schwer, das zu akzeptieren, dieses Urteil von Gott. Es war sehr schwer für ihn. Ja, wie heißt es? Wer leben will und gute Tage sehen, der schweige seine Zunge, dass sie nicht Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht trügen. Ich glaube, das ist Psalm 34 oder 37. Also, auf unseren Mund kommt es sehr an. Und wenn ich mich mit so einem Text befasse, dann bin ich wieder ganz neu selber betroffen, wie es mich doch auch betrifft. Ich glaube, da kann niemand sagen, das betrifft mich nicht. Irgendwo trifft uns das alle. Und es ist ein Geheimnis, unsere Zunge zu zähmen. Da heißt es im Jakobus 3, Vers 8, die Zunge kann kein Mensch zähmen. das unruhige Übel voll tödlichen Gifts, kann kein Mensch zähmen, aber Gott kann's. Und ich habe mir gedacht, dass ich eigentlich meine Worte jetzt abschließen möchte mit einem Gebet. Und ich glaube, das ist in unser aller Sinne. Weil es heißt, nimm's übel. Nenn dein Problem beim richtigen Wort und nenn es Sünde. Beschönige es nicht. Dein Reden, dein unbedachtes Reden, sagen wir mal. Dein unnützes Reden. Beschönige es nicht. Bekenne es Gott und empfang Vergebung und Reinigung. Beuge dich nicht vor der Sünde. Entschließe dich, dich Gott unterzuordnen. Nur Gott und bitte Gott und den Heiligen Geist um Befreiung und Reinigung. Und bitte ihn, dass er deine Zunge kontrolliert. Und gib ihm auch das Recht, deine Zunge zu kontrollieren und dich zu mahnen. Gut ist, wir lassen uns im Voraus mahnen, nicht hinterher. Wenn es passiert ist, ist sehr übel. Aber Gott wird uns auch da vergeben wieder. Aber wir möchten Gott doch bitten um Bewahrung. Und dass wir hören, wenn er uns mahnt. Hören, bevor das Unglück geschehen ist, bevor wir wieder versagt haben. Also, beten wir noch miteinander. Lieber Vater, wir sind betroffen in vielen Punkten, auch wir versagen und bekennen dir unsere Sünde und bitten dich um Vergebung und Reinigung. Wir kapitulieren nicht vor der Sünde, sondern wir unterordnen unsere Zunge dir und deinem Heiligen Geist. Kontrolliere du sie. Da wir niemals sie selber kontrollieren können. Aber du kannst es, Vater. Und du hilfst uns. In Jesu Namen. Amen.